Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen heute Abend. Die Marke Schweiz, der Bundesrat will sie besser schützen. Der Strommarkt Schweiz, der Bundesrat nimmt einen neuen Anlauf für eine Öffnung. Das Abstimmungsbarometer, die Befürworter der Anti-Minarett-Initiative holen auf. Später dann, die Schweiz versucht sich als Reformerin in Europa. Sie will den Gerichtshof für Menschenrechte neu ausrichten. Und Brennpunkt Integration von Schülern aus dem Ausland, der Augenschein in Biel-Matretsch. Dazu das Dossier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Zunächst jetzt Thomas Fuchs, er hat den Nachrichtenüberblick.
Die Marke Schweiz und das Schweizer Kreuz sollen besser geschützt werden. Immer häufiger würden Bezeichnungen wie Schweizer Qualität oder Made in Switzerland missbraucht, sagte Bundesrätin Wittmer-Schlumpf. Ein neues Gesetz soll nun regeln, nach welchen Kriterien mit solchen Bezeichnungen Werbung gemacht werden darf. Das erst seit 2 Jahren geltende Gesetz über die Stromversorgung soll bereits wieder geändert werden. Laut dem Bundesrat hat das Gesetz nicht die gewünschten Resultate gebracht. So sei der angestrebte Wettbewerb zwischen den Stromkonzernen zu gering, die Stromversorgung nicht sicher genug und die Preise seien nicht transparent. Der Bundesrat will nun die Regulierungsbehörde stärken. Diese soll Preisaufschläge ablehnen können. Der Bundesrat will die Reform der Landwirtschaft erst nach den Wahlen 2011 anpacken. Nach einer Aussprache hat er beschlossen, die Unterstützung für die Schweizer Bauern vorerst auf 3,5 Milliarden Franken jährlich zu belassen. Beim Grenzschutz kämen große Probleme auf die Bauern zu, sagte Bundesrätin Leuthard. Die Schweiz werde aber weiter über Freihandelsabkommen verhandeln. Der Streit um die Erhöhung der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA kommt vor Bundesgericht. Dies hat das Departement Leuenberger entschieden. Die umstrittene Erhöhung sieht vor, dass für eine Fahrt auf der Strecke Chiasso-Basel 325 Franken zu bezahlen wären. Transportunternehmen hatten gegen die Erhöhung geklagt und beim Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen. Die Zahl der Befürworter der Anti-Minarett-Initiative hat zugenommen. Gemäss dem neuesten SRG-Abstimmungsbarometer sagen nun 37% Ja, 3% mehr als bei der letzten Umfrage. Die Zahl der Gegner der Initiative ist mit 52% stabil geblieben. Bei der Initiative gegen Kriegsmaterialexporte ist die Zahl der Befürworter gesunken auf noch 39%. Demgegenüber stieg die Zahl der Initiativgegner auf 50%. Über die Vorlagen wird in 10 Tagen abgestimmt. Die Umfrage wurde vom Forschungsinstitut GFS Bern durchgeführt. Einzelne Kantone können nächste Woche damit beginnen, auch Personen außerhalb der Risikogruppen gegen die Schweinegrippe zu impfen. Das teilt das Bundesamt für Gesundheit mit. Es stünden dann etwa 2 Millionen Dosen an Impfstoffen zur Verfügung. Risikogruppen haben aber weiterhin Vorrang. Die Pandemie hat in der Schweiz das erste Todesopfer gefordert. Es handelt sich um einen Säugling, der gesundheitlich bereits angeschlagen war. Die Schweiz hat den Vorsitz im Europarat übernommen. Damit präsidiert sie im nächsten halben Jahr das Ministerkomitee der Organisation in Straßburg. In den 6 Monaten der Schweizer Präsidentschaft soll der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte reformiert werden. Das habe absolute Priorität, sagte Außenministerin Calmiret in Straßburg. Der Gerichtshof habe mit Herausforderungen zu kämpfen, die seine Kapazitäten überstiegen. Das US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba wird nicht, wie vorgesehen, bis im Januar geschlossen. Das erklärte US-Präsident Obama. Er habe einsehen müssen, dass die Dinge in Washington langsamer liefen, als er es sich vorgestellt habe. Obama hatte die Schließung des Gefangenenlagers zu einem Hauptanliegen seiner Präsidentschaft gemacht. In Guantanamo sind derzeit noch rund 220 Personen gefangen. Russland übernimmt die Klimaziele der Europäischen Union. Präsident Medvedev hat am Gipfeltreffen mit der EU angekündigt, dass die CO2-Emissionen gegenüber 1990 um bis zu 25% gesenkt werden sollen. Iran lehnt den Kompromissvorschlag im Atomstreit ab. Sein Land sei nicht bereit, Uran ins Ausland zu schicken, um es dort anreichern zu lassen, sagte der iranische Außenminister Mottaki. Die 5-ständigen Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates hatten vorgeschlagen, Iran solle sein Uran in Russland und Frankreich anreichern lassen. Der Goldpreis hat heute erneut einen neuen Höchststand erreicht. Er stieg zum ersten Mal über $1,150 pro Feinunze, genau auf $1,152,75. Der Goldpreis ist seit Anfang Jahr um mehr als 35% gestiegen. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.369 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.402 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 51,13 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,089. Das Wetter morgen, es ist weiterhin sonnig und mild. Am Vormittag liegen über dem Mittelland lokal Nebelfelder mit einer Obergrenze bei rund 600 Metern. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 16 Grad. Am Freitag dasselbe, zuerst Nebel, dann überall Sonne, dies bei etwa 13 bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS, die weitere Sendung in Stichworten. Wie viel Schweiz muss drin sein, wo Schweiz draufsteht? Das Swissness-Gesetz. Ziel verfehlt, wir versuchen's noch einmal. Der Bundesrat und die Strommarktöffnung. Erstes Schweinegrippe-Todesopfer. Präventionsmaßnahmen ändern nicht. Latte liegt hoch. Die Schweiz und ihre Ambitionen im Präsidium des Europarats. Frauen ohne Chancen. Die EU-Spitze bleibt wohl ein Männerclub. Dann Welternährungsgipfel ohne konkretes Ergebnis. Wer ist schuld? Keine einfache Frage. Wenn der Kunde auch Besitzer ist, wird's schwierig. Überlegungen zum Stellenabbau bei der Schweizerischen Depeschenagentur. Und 10 Tage vor der Abstimmung über die Anti-Minaretz-Initiative wollen wir wissen, wie schwierig die Integration von Ausländerkindern wirklich ist. Oberstufenschulleiterin Ruth Wiederkehr ist sich sicher, mit der religiösen Herkunft hat sie nichts zu tun.
Ich denke an eine soziale Herkunft, ganz klar. Bildungsferne Familien, familiäre Probleme, Alkohol, Todesfälle, kein Geld.
Dazu das Dossier im heutigen Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs unter echo.drs.ch. Der Bundesrat will also dem Missbrauch der Marke Schweiz einen Riegel schieben und einheimische Produkte besser schützen. Er formuliert deshalb Anforderungen, ab wann ein Produkt mit dem Gütesiegel Schweiz werben darf. Das Gesetzgebungsprojekt mit dem Namen Swissness dürfte im Parlament keinen leichten Stand haben. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Wenn ein Produkt das Label «Schweiz» oder «Made in Switzerland» trägt, dann ist eine Konsumentin, ein Konsument bereit, bis zu 20% mehr dafür zu bezahlen. Kein Wunder, sind in den letzten Jahren die Missbräuche mit der Marke «Schweiz» massiv angestiegen. Einige hundert Fälle verzeichnet das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum jedes Jahr, sagt dessen Vizedirektor Felix Ador. Und weil die heutigen gesetzlichen Bestimmungen so vage seien, könne sein Amt nicht viel mehr dagegen unternehmen als
in Brieffreundschaften zu treten mit solchen Firmen und sie höflich darauf aufmerksam zu machen, dass das gegen das Gesetz ist.
Der Bundesrat möchte deshalb Klarheit schaffen. Wer ein Produkt mit der Herkunftsbezeichnung Schweiz verkaufen will, muss künftig Mindestanforderungen einhalten. Naturprodukte wie Kopfsalat müssen in der Schweiz gewachsen sein. Naturprodukte, die in der Schweiz verarbeitet werden, Schokolade zum Beispiel, müssen mindestens zu 80% ihres Gewichts Rohstoffe aus der Schweiz enthalten, erklärt Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf.
100%, das wäre sehr schwierig gewesen, weil dann in unserem Nahrungsmittelmarkt einiges in Bewegung geraten wäre. Ich meine, wo 80% wirklich Rohstoffe aus dem Inland drin sind, da darf man mit gutem Gewissen von einem schweizerischen Produkt sprechen.
Und bei Industrieprodukten, zum Beispiel bei Maschinen oder Messern, müssen mindestens 60% der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen. Der Bundesrat hält somit grundsätzlich an den Beschlüssen fest, die er schon einmal gefällt hat. Einzig in einem wesentlichen Punkt ist er der Industrie und dem Gewerbe entgegengekommen. Neu sollen auch die Kosten für Forschung und Entwicklung angerechnet werden dürfen. Dem Gewerbe ist das trotzdem zu streng. Rudolf Horber, Chefökonom des Schweizerischen Gewerbeverbandes.
Gewisse Produkte, die heute schweizerisch waren, die sind dann plötzlich nicht mehr schweizerisch und das gibt dann auch unter Umständen einen Wettbewerbsnachteil für unsere KMUs gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Und das können wir gerade in der jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Zeit sicher nicht gebrauchen.
Justizministerin Widmer-Schlumpf kann diese Kritik nicht nachvollziehen. Gerade für die Landwirtschaft sei die Vorlage ein großer Vorteil, denn sie werde zur Folge haben,
dass man vermehrt auch auf Rohstoffe aus der Schweiz, aus der schweizerischen Landwirtschaft zurückgreifen wird, wo man heute Fleisch beispielsweise aus den EU-Ländern bezieht oder auch Mehl. Ich muss jetzt sagen, unsere schweizerische Landwirtschaft ist durchaus in der Lage, eine genügende Menge und auch in hoher Qualität zu produzieren, und das wird auch eine Chance für die Landwirtschaft sein.
Und auch alle exportierenden Unternehmen würden profitieren, sagt die Justizministerin, da sie den Schutz ihrer Marke im Ausland künftig deutlich besser durchsetzen könnten.
Die Schweiz hat erst seit 2 Jahren ein Stromversorgungsgesetz. Vorausgegangen waren jahrelange hitzige Auseinandersetzungen über die Öffnung des Strommarktes. Jetzt will der Bundesrat das Gesetz bereits wieder ändern, denn die versprochene Marktöffnung klappt nicht, der Wettbewerb für die großen Strombezüger spielt nicht. Die Stromlieferanten haben gar kein Interesse an ihnen. Der Bericht von Katrin Hug.
Der Unmut über die Stromproduzenten ist groß, denn vor einem Jahr kündigten sie Preiserhöhungen von bis zu 40% an, die der Bundesrat mit einer Verordnung teilweise rückgängig machte. Noch nicht definitiv, sie wurden von der Stromwirtschaft angefochten. Nun stellt auch der Bundesrat nach einer Aussprache fest, die erklärten Ziele der Marktöffnung seien bis jetzt nicht erreicht worden. Seit Anfang Jahr könnten Großkunden ihren Anbieter zwar frei wählen, doch nur wenige hätten ihren Anbieter gewechselt, bilanziert Marianne Zünd, Leiterin Kommunikation im Bundesamt für Energie.
Was nicht funktioniert hat, ist die Marktöffnung selbst. Wir haben kaum Wettbewerb auf dem Markt und wir haben auch noch keine Transparenz über die Strompreise.
Und darum will der Bundesrat das noch junge Strommarktgesetz bereits revidieren. Bis 2014, wenn der Markt ganz, das heißt auch für Private, geöffnet wird. Ziel des Bundesrates ist es, den Wettbewerb bei den Großkunden zu fördern. Denn, so Marianne Zünd,
wenn sie wechseln möchten, bekommen sie sehr häufig, das ist das Feedback, das wir haben aus der Wirtschaft, sie bekommen sehr häufig gar keine Offerte von einem anderen Stromunternehmen. Und das ist natürlich ein Problem, das auch in dieser Revision, in dieser geplanten Revision angegangen werden muss.
Dies bestätigt der Vertreter der Gruppe großer Stromkunden, Walter Müller.
Niemand macht Angebote, die irgendwie interessant wären für die Endkunden. Also der Preis wird unseres Erachtens eben künstlich hochgehalten.
Zudem stellt der Bundesrat fest, dass der Strommarkt zu wenig transparent sei und dass bereits wieder ein starker Anstieg der Strompreise drohe, der die internationale Konkurrenzfähigkeit der energieintensiven Unternehmen gefährde. Konkrete Entscheide, wie das Gesetz revidiert werden soll, hat der Bundesrat noch nicht gefällt. Aber die Bereiche definiert, wo Handlungsbedarf bestehe. Konkret will der Bundesrat die Kompetenzen der Elektrizitätskommission überprüfen, zum Beispiel, ob der Regulator schneller und stärker eingreifen kann. Zweitens soll geklärt werden, ob die Kosten der Grundtarife heruntergeschraubt werden können. Und drittens soll die Unabhängigkeit der Netzgesellschaft Swissgrid verstärkt werden. Bei der Gruppe großer Stromkunden ist man froh, dass überhaupt etwas passiert. Walter Müller.
Zufrieden wäre zu viel gesagt. Ich meine, es ist besser als nichts, aber wir haben ja schon vor der Revision der Verordnung gesagt, dass eigentlich eine Gesetzesrevision notwendig wäre. Also insofern ist es reichlich spät, aber ich würde sagen, besser spät als gar nicht.
Das Departement Leuenberger erstellt nun verschiedene Analysen. Anfang 2011 soll eine Revisionsvorlage vorliegen.
Das war der Bericht von Katrin Hug. Die Schweinegrippe hat in der Schweiz also ein erstes Todesopfer gefordert. Einen Säugling, der allerdings bereits seit seiner Geburt gesundheitlich Probleme hatte. Beim Bundesamt für Gesundheit rechnet man mit weiteren Todesfällen und ruft erneut dazu auf, sich impfen zu lassen. Ab nächster Woche sollte genügend Impfstoff für die gesamte Bevölkerung vorhanden sein. Andrea Jacki.
Der Säugling, ein 4,5 Monate alter Junge aus dem Kanton Basel-Land, starb an einer Lungenentzündung. Diese wurde nachweislich vom Schweinegrippevirus H1N1 ausgelöst. Laut Jörg Hammer, Leiter der Intensivpflegestation des Universitätskinderspitals bei der Basel, hatte das Kind wegen einer Gaumenmissbildung bereits Probleme mit Schlucken und Atmen. Weiter habe es wahrscheinlich an einer Immunschwäche gelitten.
Das Kind hätte auch eine ganz andere virale Infektion haben können und das hätte den gleichen Ausgang nehmen können.
Der Säugling hätte also auch an einem anderen Grippeinfekt sterben können. Trotzdem, die Schweinegrippe ist auch in der Schweiz auf dem Vormarsch und gerade Säuglinge bis 6 Monate sind gefährdet. Denn man darf sie in diesem Alter noch nicht gegen dieses Virus impfen und ihr Immunsystem ist von Natur aus noch schwach. Säuglinge könne man am besten schützen, wenn man mit ihnen nicht unter viele Menschen gehe und wenn sich Eltern und Geschwister selber schützen, sagt Christian Kind, der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie. Das heisse, man solle die Hände oft waschen und sich am besten selber impfen lassen.
Je mehr Personen geimpft sind in der ganzen Bevölkerung, desto weniger stark und schnell wird sich das Virus ausbreiten.
Eine Impfaufforderung an alle also, auch an Menschen, die nicht zu einer Risikogruppe gehören. An der Menge des verfügbaren Impfstoffes sollte es nicht mehr scheitern. Nachdem die Kantone Engpässe bei der Versorgung beklagten, habe sich die Lage nun deutlich verbessert, heisst es bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Und das Bundesamt für Gesundheit teilte am späten Nachmittag mit, noch in dieser Woche könnten sich bereits in 10 Kantonen alle Interessierten impfen lassen. Die anderen Kantone würden bald folgen.
Es ist ziemlich selten, dass ein Land die Chance erhält, das Präsidium des Europarats zu übernehmen. Bei 47 Mitgliedsländern und jeweils nur halbjährigen Präsidien kommt jeder Staat nur gerade einmal in einem Vierteljahrhundert dran. Seit heute hat nun die Schweiz den Vorsitz im Europarat und sie hat sich sehr hohe Ziele gesetzt. Sie will nämlich nicht weniger als eine grundsätzliche Reform aufgleisen. Der Europarat soll weniger Aufgaben übernehmen, dafür das Kerngeschäft Menschenrechte und Demokratieförderung verstärken. Doch da sind nicht alle Mitglieder gleicher Meinung. Aus Straßburg der Bericht von Fredrik Steiger.
Ist vom Europarat die Rede, dann dominieren zwei Ansichten. Die einen sagen, die mit 60 Jahren älteste Organisation des europäischen Zusammenwachsens sei heute nicht mehr wichtig. Entscheidend sei allein die EU. Die anderen sagen hingegen, der Europarat und dessen Menschenrechtsgerichtshof mischten sich viel zu stark in innere Angelegenheiten von Staaten ein, vor allem in die nationale Rechtsetzung und Rechtsprechung. Beide Ansichten können nicht gleichzeitig richtig sein. Außenministerin Micheline Calmiret, die heute Nachmittag für die Schweiz den Vorsitz im Europarat übernahm, vertritt dezidiert eine dritte Position.
Le Conseil de l'Europe est important sur les questions de protection des droits humains, sur les questions de d'état de droit et de démocratie. C'est la raison pour laquelle
der Europarat sei wichtig, dort, wo es um sein Kerngeschäft gehe: Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Daher wolle die Schweiz in ihrem Präsidialhalbjahr durchsetzen, dass sich die Organisation künftig auf diese Bereiche konzentriere.
Si le profil est vague, nous courons le risque effectivement d'une perte d'influence.
Mit einem bloß vagen Profil hingegen verlöre der Europarat an Einfluss. Außerdem ist das Budget seit Jahren eingefroren.
La volonté de renforcer les activités cœur est liée aussi à la disponibilité des moyens financiers.
Die Mittel seien knapp, also könne und solle der Europarat nicht alles Mögliche tun. Eine ganz zentrale Aufgabe sieht die Außenministerin in der Stärkung des renommierten und einflussreichen Gerichtshofs für Menschenrechte.
La Cour européenne des droits de l'homme est victime de son succès et nous souhaitons faciliter le traitement des dossiers.
Dieser Gerichtshof sei heute das Opfer seines Erfolges. Tatsächlich gelangten vor 10 Jahren 5.000 Bürgerinnen und Bürger an das Gericht, so sind es heute jährlich 50.000. Für sie ist das Straßburger Gericht oft die letzte Hoffnung. Und zu Recht, denn die Richter geben häufig Bürgerrecht und Staaten Unrecht. Aber die Folge ist eben, so Giorgio Malinverni, der Schweizer Richter in Straßburg, die Überlastung werde schlimmer und schlimmer. Das Problem ist bekannt und zumindest eine Teillösung liegt bereits auf dem Tisch, das sogenannte Protokoll 14.
Si le protocole 14 entrait en vigueur, cela aurait pour conséquence d'augmenter la productivité.
Würde dieses verabschiedet, nehme die Produktivität des Gerichts um 25% zu. Das wäre immerhin etwas, meint Malinverni. Doch Russland blockiert das Inkrafttreten des Protokolls 14. Kein Wunder, gegen kein anderes Land fällt der Gerichtshof so viele Urteile wie gegen Russland. Dennoch glaubt Micheline Calmiret, dass die Russen einlenken werden, in den nächsten Wochen oder Monaten. Dass die Nachfrage nach Urteilen des Gerichtshofs sinkt, ist nicht absehbar, im Gegenteil. Also muss dessen Kapazität steigen. Die Schweiz setzt daher, so Botschafter Paul Wittmer, zum einen auf kurzfristige Maßnahmen gegen den aktuellen Beschwerdenstau.
Das bedeutet, dass beispielsweise nur noch ein Richter statt drei Fälle begutachtet, die offensichtlich unbegründet nach Straßburg kommen und keine Chance haben, hier angenommen zu werden.
Denkbar wäre auch, repetitive Fälle nur noch von drei statt wie heute von 7 Richtern begutachten zu lassen. Und man müsse sich auch fragen,
ist es vielleicht nötig, dass wir einen Filter einbauen? Denn schauen Sie, von allen Fällen, die jetzt nach Straßburg kommen, werden 90% nicht angenommen.
Festhalten will die Schweiz am Prinzip, dass jeder und jede, die den nationalen Rechtsweg ausgeschöpft haben, in Straßburg klagen können. Aber
es könnte vielleicht sein, dass eine individuelle Klage nicht mehr unbedingt eine individuelle Antwort bekommt, sondern dass eben, wenn halt Fälle gleich gelagert sind, dass diese dann im Sinne von Pilotprozessen entschieden werden.
Ein Urteil also, das viele konkrete Fälle gleichzeitig abdeckt. Aber klar ist bereits jetzt, die Schweiz muss bei ihren Reformplänen mit Widerstand rechnen. Botschafter Wittmer.
Wir wurden schon darauf aufmerksam gemacht von einigen Staaten, dass sie unsere Ziele nicht voll teilen. Insbesondere Russland, die Türkei und Italien haben andere Vorstellungen.
Diese Länder lehnten eine Konzentration auf die Menschenrechte ab. Sie wollen, dass der Europarat auch seine sozialen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten weiterführt. Die Schweiz und andere Länder finden jedoch, dass sich der Europarat mit solchen Engagements verzettle und sie besser anderen Organisationen überließe. Sicher ist, will die Schweiz ihr ehrgeiziges Reformprogramm durchziehen, wird sie kämpfen müssen.
Vom Europarat nun zur Europäischen Union. Dort sind 2 der 4 Top-Jobs bereits besetzt von Männern. Die anderen 2 werden wohl auch an Männer gehen. Und die neue EU-Kommission dürfte weniger weiblich sein als die alte. Manchen EU-Parlamentarierinnen reicht. Sie wollen die Zustimmung zur neuen Kommission verweigern, wenn ihnen nicht wie bisher mindestens 8 Kommissarinnen präsentiert werden. Einige Parlamentarierinnen trugen dieses Anliegen heute in Brüssel auf die Straße. Urs Bruderer hat sich das angehört.
Also wir haben hier heute Spaß, das sage ich schon, aber es ist natürlich eigentlich traurig, dass man im 21. Jahrhundert noch so etwas machen muss.
I'm the president of the European Socialist Party Women Organization, first vice chair of the...
Merkwürdig geht es zu und her, wenn Politikerinnen auf die Straße gehen. Etwa 20 sind es, als Männer verkleidet. Sie skandieren nichts, sie tragen keine Transparente, sie geben alle Interviews. Den vielleicht 40 Journalisten.
Alors on demande à ce que chaque État présente une candidature femme et une candidature homme. C'est obligatoire.
Für die 4 wichtigsten Stellen in Europa, also Vorsitzende des Parlaments,
une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est pas normal.
Außenminister auch alles Männer. Und das im 21. Jahrhundert, das kann man einfach nicht mehr hinnehmen.
Würdest du das jetzt schon als Aufstand bezeichnen?
Gruppenfoto.
Die Demonstrantinnen stehen den Fotografenmodell und wenden sich wieder den Journalisten zu.
Wir haben 500 Millionen europäische Bürger. Also ich kann nicht glauben, dass es unter 500 Millionen Bürger nicht mehr als 3 gute Frauen gibt.
I would like to see minimum 10 women as Barroso had in a moment in the European Commission. And he was really happy with it. So let's give him the chance that we will have 10 women again.
10 Kommissarinnen für Barroso. Sonst wollen sie dafür sorgen, dass die Kommission vom Parlament nicht bestätigt wird. Bleibt die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wieso die meisten Regierungen einen Kommissar nach Brüssel schicken wollen und keine Kommissarin?
Weil es immer noch die Männernetzwerke gibt, sozusagen die Old Men's oder auch Young Men's, Young Boys Networks.
Why? Ask them. Because they are not feminist enough. Most of the government think only about men.
Je pense qu'on est plutôt dans une situation dans laquelle la cause des femmes a plutôt tendance à diminuer qu'à s'améliorer.
Die Sache der Frau hat einen schwereren Stand als auch schon. Doch heute gibt man sich zuversichtlich.
Sie sollen sich überlegen. Wenn sie gewählt werden wollen, dann müssen die Regierungen jetzt noch mehr Frauen benennen.
Keine leere Drohung bei einem Drittel Frauenanteil im Parlament und vielen ihnen zugetanen Männern.
Mein Fraktionsvorsitzender ist auch sehr traurig darüber, wie wenige Frauen.
Das war ein Bericht aus Brüssel. Weiter jetzt nach Rom. Dort ist heute der Welternährungsgipfel zu Ende gegangen. Viel Konkretes wurde nicht erreicht. Der reiche Norden hat sich geweigert, Gelder für den Kampf gegen den Hunger zu sprechen. Nichtregierungsorganisationen, aber auch die Welternährungsorganisation und vor allem die afrikanischen Staaten sind enttäuscht. Stellt sich die Frage, ob sie das zu Recht sind. Massimo Agostinis hat da so seine Zweifel.
Mit nur 44 Milliarden Dollar jährlich, so die FAO in ihren Berechnungen, könnte der Hunger in der Welt beseitigt werden. Um diese astronomisch klingende Summe in die richtige Relation zu setzen, fügte die FAO an, das sei nur gerade 1% von dem, was die Welt in den vergangenen Monaten für die Bewältigung der hausgemachten Wirtschaftskrise ausgegeben habe. Die Länder des reichen Nordens stehen nun auf der Anklagebank, weil sie sich geweigert haben, das Geld zu sprechen. Das ist aber zu kurz gedacht. Es gibt zwar Beispiele guter Regierungsführung in der südlichen Hemisphäre, dem von Hunger hauptbetroffenen Erdteil. Aber es sind Ausnahmen. Denn wenn am diesjährigen Gipfel der simbabwische Diktator Robert Mugabe seine verheerende Landwirtschaftspolitik mit Hungerfolgen verteidigt und die Afrikanische Union sich standhaft weigert, ihn dafür zu maßregeln, so darf man sich getrost fragen, weshalb soll der Norden also zahlen für einen Kontinenten, den Mugabe und andere Despoten zugrunde richten? Seit Jahrzehnten schickt der Norden Milliarden an Entwicklungshilfegeldern in den Süden, ohne viel Erfolg. Polemiker werten dies als Beweis für die Ineffizienz der Hilfe. Sie unterschlagen aber damit, dass der Norden mit seiner Wirtschaftspolitik auch dazu beiträgt, dass die Armen arm bleiben. Fakt ist aber auch, dass mit diesen Unsummen an Hilfsgeldern den Hungernden nicht geholfen ist. Zu viel versickert in Korruption und Misswirtschaft. Die FAO in Rom wäre von ihrem Auftrag her die richtige Adresse, um neue Strategien gegen den Hunger zu entwickeln. Doch ihr langjähriger Chef Jacques Diouf hat es nicht geschafft, die nötigen Reformen umzusetzen. Dass so viele Minister des Nordens am diesjährigen Gipfel ferngeblieben sind, muss als massive Demonstration der Geldgeber gegen ihn persönlich interpretiert werden. Es gibt also durchaus gute Gründe für den Norden, keine konkreten Geldzusagen zu machen. Es gibt aber ein Angebot im Schlussprotokoll, das auch die Länder des Nordens unterzeichnet haben. Darin heißt es sinngemäß, die Länder des Südens sollen wieder eine eigene Nahrungsmittelproduktion aufbauen können. Für den Norden heißt das, sofortiger Subventionsstopp für seine Landwirtschaftsprodukte, die in den Export gehen. Diese Subventionen sind nämlich mitverantwortlich dafür, dass unsere Produkte billiger sind als jene aus dem Süden. Sie verunmöglichen, dass Entwicklungsländer mit ihren Produkten auf den Weltmärkten eine Chance bekommen. Das Schlussprotokoll bedeutet aber auch, dass Entwicklungsländer ihre Märkte in Zukunft gegen äußere Konkurrenz schützen dürfen. Und zwar so lange, bis sie stark genug sind, dem Ansturm der Kolosse aus dem Norden standzuhalten. Bekommen sie aber dieses Recht nicht, werden sie kaum eine starke Wirtschaft aufziehen und damit den Hunger bekämpfen können. China verfolgt diese Politik seit Jahrzehnten mit Erfolg, wie man sieht. Warum dieses Recht nicht auch anderen, schwächeren Ländern geben? Werden diese beiden Grundsätze umgesetzt, braucht es für die Hungerbekämpfung nicht mehr so viel Geld aus dem Norden. Der Süden schafft es dann fast alleine. Dass der Norden dies auch wirklich so will, kann und muss er andernorts beweisen. Bei den Welthandelsverhandlungen der WTO in Genf.
Das war Massimo Agostinis zum Abschluss des Welternährungsgipfels in Rom. Mehr zum Thema Hunger erfahren Sie bei uns online unter echo.drs.ch. Blick aufs Barometer 10 Tage vor der Abstimmung und Brennpunkt Integration, Beispiel Biel-Matretsch. Das sind die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Doch zunächst jetzt zu einer nicht besonders aufsehenerregenden Meldung der schweizerischen Depeschenagentur SDA von heute. Über einen ebenso nicht besonders aufsehenerregenden Stellenabbau in der Schweiz. Und trotzdem berichten wir darüber. Denn die SDA-Meldung betrifft die SDA selbst. Bei der Depeschenagentur fallen 13 Stellen weg. Damit droht Zeitungen, Radio und Fernsehen ein Abbau von Informationsleistungen. Klaus Bonanomi.
Radio und Fernsehen, aber auch fast alle Zeitungen und viele große Online-Portale sind Kunden der SDA. Sie sind auf den regelmäßigen Nachrichtenfluss der schweizerischen Depeschenagentur angewiesen und drucken viele ihrer Meldungen und Berichte ab. Auf der anderen Seite, und das ist das Besondere an der SDA, auf der anderen Seite sind die Kunden auch die Besitzer. Die Agentur gehört großmehrheitlich der SRG Idesuisse und den Verlagshäusern NZZ, Tamedia und Edipress. Diese müssen alle sparen und sie geben den Spardruck an die SDA weiter. Bernhard Meissen, Chefredaktor und Mitglied der Geschäftsleitung der SDA, sagt es so.
Ja, wir müssen sparen, weil wir natürlich von den ganzen Veränderungen im Medienbereich auch stark betroffen sind. Uns brechen auf das nächste Jahr hin rund 14% der Erträge weg. Und in diesem Umfang müssen wir auch Sparmaßnahmen einleiten.
4 Millionen Franken fehlen der SDA im nächsten Jahr. Weil Kunden wegfallen, wie die Gratiszeitung .ch, die eingestellt worden ist, weil Fusionen und sinkende Auflagen ebenfalls auf den Ertrag drücken und weil auch die SRG Idesuisse in einem neuen Vertrag günstigere Konditionen für sich herausgeholt hat. Die SRG ist, wie die Großverleger, auch in der Zwickmühle. Sie muss sparen, doch wenn möglich nicht zulasten der Qualität. SRG-Sprecher Daniel Steiner.
Die SRG SSR, wir glauben fest an die SDA. Wir sind überzeugt, dass solche qualitativ hochstehenden Agenturen in der Schweiz wichtig sind. Klar, wenn die Agentur Stellen abbauen muss, Leistungen abbauen muss, dann besteht die Gefahr des Qualitätsverlustes. Wir sind überzeugt, dass die SDA auf Qualität setzen muss und vielleicht bei der Quantität etwas abbauen muss.
Und genau das hat die SDA vor. So werden zum Beispiel 3 Regionalbüros in der Westschweiz zu einem zusammengelegt. Das Büro Frauenfeld wird geschlossen, die Kulturberichterstattung aus der Romandie eingespart. Andererseits haben aber auch die Zeitungen bei ihren Redaktionen in letzter Zeit massiv gespart, im Vertrauen darauf, dass die SDA das journalistische Grundangebot liefert. Die SDA bringt die News, die Zeitungsredaktion reichert diese an mit weiteren Stimmen, Hintergründen und Kommentaren. Doch wenn nun auch das SDA-Angebot verdünnt wird, dann gerät die Qualität unter Druck. Ein Teufelskreis. Freilich, Not macht erfinderisch. Der Spardruck erzwingt neue Ideen. So plant die Berner Zeitung, die Kooperation mit der SDA gar noch zu vertiefen. BZ-Chefredaktor Michael Hug.
Es geht in diese Richtung, dass wir eine Zusammenarbeit mit der SDA aufbauen möchten, bei der wir ganze Seiten von der SDA direkt beziehen. Also dass es darum geht, zum Beispiel die Auslandberichterstattung durch die SDA fertigen zu lassen, was für uns den Vorteil hat, dass wir unsere Ressourcen auf die regionale und überregionale Berichterstattung konzentrieren können und im gegenseitigen Nutzen unsere Kräfte konzentrieren können.
Doch auch diese Konzentration der Kräfte hat ihren Preis, nämlich den Verzicht auf eine eigenständige Auslandberichterstattung mit eigenen Korrespondenten.
Zehn Tage vor den eidgenössischen Abstimmungen hat das Forschungsinstitut GFS Bern den letzten Barometerstand veröffentlicht, in Auftrag gegeben von der SRG SSR Idesuisse. Demnach hat die Initiative gegen Kriegsmaterialexporte einen sehr schweren Stand. Bei der Anti-Minarett-Initiative hingegen könnte es aber knapp werden. Elmar Plotzer fasst zusammen.
53% der Schweizerinnen und Schweizer wollen die Anti-Minarett-Initiative ablehnen. Diese Zahl ist stabil geblieben. 37% wollen ein Ja in die Urne legen und das sind 3% mehr als bei der letzten Umfrage. Dass die Befürworter zugelegt haben, überrasche ihn nicht, sagt SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Die Veranstaltungskampagnen der Befürworter der Initiative seien schließlich gut besucht. Je größer der Aufwand,
je mehr sind die Leute dann auch informiert und wissen Bescheid und stimmen dann eher Ja zur Initiative zum Bauverbot von Minaretten.
Zwar haben die Gegner der Initiative noch immer einen klaren Vorsprung, wie Claude Longchamp betont, der Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern. Den Befürwortern sei es aber gelungen, mit der Anti-Minaret-Initiative eine Grundsatzdebatte zu entfachen, während die Gegner häufig etwas defensiv wirkten.
Wir haben eine sehr breite Diskussion, eine islamkritische Diskussion in den Medien, im Alltag auch bekommen, die sehr viele andere Aspekte hat. Und das ist sicher das, was den Eindruck gegeben hat und auch zu Recht gegeben hat, dass die Befürworter dieser Initiative, die Initianten, dass die eigentlich das Thema voll getroffen haben.
Laut dem Abstimmungsbarometer erreichen islamkritische Argumente zunehmend auch parteiunabhängige Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sowie die FDP-Basis. Das sei bedenklich, findet FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Die Gegner der Anti-Minaret-Initiative seien jetzt noch einmal gefordert.
Also da gibt es einfach nur eine Schlussfolgerung. Man muss die Anstrengungen verstärken, um den unsicheren und auch vor allem den FDP-nahen Leuten zu erklären, wieso dieses Anliegen der Initiative zutiefst unliberal ist.
Während bei der Anti-Minaret-Initiative der Ausgang unklar bleibt, scheint die Volksinitiative für ein Verbot von Kriegsmaterialexporten an der Urne nur geringe Chancen zu haben. Im Vergleich zur letzten Umfrage vor 3 Wochen haben die Befürworter an Unterstützung verloren. Nur noch 39% wollen Rüstungsexporte untersagen, 50% sind gegen ein solches Verbot. Darüber freut sich BDP-Nationalrätin Ursula Haller.
Wir sind natürlich sehr erleichtert, dass wir hier hoffentlich auch in der Schlussabrechnung ein deutliches Signal erhalten, dass es unrealistisch ist, in einer Zeit, wo Arbeitsplätze dringend gebraucht werden, dass man solche mutwillig zerstören will.
Die Angst, dass ohne Rüstungsexporte Arbeitsplätze verloren gehen würden, ist laut der GSF-Umfrage das wirksamste Argument der Nein-Kampagne. In einer Wirtschaftskrise sei es zwar schwer zu vermitteln, dass man Alternativen für Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie schaffen könnte, räumt auch der grüne Nationalrat Joe Lang ein. Aber
es gibt in der Bevölkerung 2 Schichten, bei denen wir mit dieser Argumentation gut ankommen. Das sind die Jungen und das sind die Frauen. Und unser Schlussspurt wird darin bestehen, vor allem die Jungen und die Frauen an die Urnen zu bringen.
Die Befürworter der Rüstungsexportverbotsinitiative geben sich 10 Tage vor dem Abstimmungssonntag weiterhin kämpferisch.
Wir haben es gehört im Beitrag von Elmar Plotza, die Abstimmung über die Anti-Minaret-Initiative könnte knapp ausgehen. Die Initianten reden von einer schleichenden Islamisierung der Schweiz. Diese werde gefördert durch Integrationsbemühungen. Während es in der ganzen Schweiz nur gerade 4 Minarette gibt, sind Integrationsprobleme tatsächlich an vielen Orten spürbar. Zum Beispiel am Oberstufenschulzentrum Madretsch in Biel. Der Ausländeranteil dort ist hoch, die Probleme sind drastisch. Jugendliche sabotieren den Unterricht, die Massnahmen dagegen sind wirkungslos. Alexander Grass hat die Schule besucht.
Das Schulzimmer wirkt etwas heruntergekommen mit dem Linoleumboden und den grün gestrichenen Wänden. Stühle stehen auf den Pulten, die Tafel ist sauber gewischt. Rund um einen Tisch sitzen 2 Lehrer, ein Kulturvermittler und der Berichterstatter. Alain Pichard ist Realschullehrer.
Wir haben nicht ein Ausländerproblem, überhaupt nicht. Wir haben eine unheimliche Integrationsleistung in diesem Land. Aber wir haben Probleme mit gewissen Migrantengruppen.
Bichard legt seinen Klassenspiegel auf den Tisch. Aggressiv, dynamisch, blitzgescheit, heißt es da zu einer Kurdin, sie habe einen Diebstahl, Tätlichkeiten und eine Unterschriftenfälschung begangen. Ein anderer Schüler sei ebenso begabt, schmeiße aber Stühle herum. Ein Mazedonier spreche kaum ein Wort, mache keine Aufgaben. Die Eltern kämen auch nach Aufforderung nicht in die Schule. Ein Türke schließlich, mit großen sprachlichen Problemen, sei ehrgeizig, aber aggressiv und uneinsichtig.
Es ist halt so, dass wir in Migrantenkreisen vorwiegend Knaben haben, rotzfrech, stinkfaul, mit einer riesigen Anspruchshaltung, zum Teil obermachoid, antijüdisch und sehr oft auch rassistisch, dass man nicht mehr mit Opferhaltung oder Kriegstraumata erklären kann.
Realschullehrer Bichard beobachtet im Lehrerkollegium Sarkasmus, Bitterkeit, Ohnmachtsgefühle. Bichard ärgert sich über die seiner Meinung nach praxisferne Bildungsbürokratie.
Wir müssen hier in die Schule direkt investieren und nicht, ich habe jetzt 28, stellen Sie sich das mal vor, 28 Institutionen rund um die Schule, die uns in irgendeiner Weise helfen wollen, mit den Problemen fertig zu werden. Das ist ein absoluter Wildwuchs. Das bringt uns überhaupt nichts.
40% der Oberstufenschüler in Biel gehen in die Realschule, dorthin also, wo schwächere Schülerinnen und Schüler landen. 40% bei Italienern, Spanierinnen, Vietnamesen, Schweizerinnen, nicht aber bei Problemnationalitäten.
Bei den Albanern haben wir 86%, die in der Realschule sind, und bei den Türken haben wir 80%, die in der Realschule sind. Und das ist doch ein Hinweis darauf, dass hier etwas nicht funktioniert. Die muslimische Glaubensgemeinschaft muss sich punkto Bildung auch gewisse kritische Fragen stellen lassen.
Die Tatze, so heißt die Schülerzeitung im Schulhaus Madretsch. In der Tatze stehen Sätze wie: Ich wusste lange nicht, was schlafen heißt. Ich kannte nur Angst, Albträume, schwarze Nächte, schreibt eine Schülerin aus Kurdistan. Ich danke der Schweiz jeden Tag für die Möglichkeiten, die sie mir und meiner Familie gegeben hat, schreibt ein Sizilianer. Und eine Kroatin hält fest: Ich war die erste Schülerin aller 9. Klassen, die eine Lehrstelle gefunden hat. Das erfüllt mich mit Stolz. Ruth Wiederkehr ist Co-Schulleiterin am Oberstufenschulzentrum. Ihre Meinung über den Kern des Problems?
Wahrscheinlich ist das einfach die Heterogenität in den Klassen, die extrem viel größer ist, als sie vor 20 Jahren war. Das sind 20 Einzelpersonen, die man da vor sich hat, und jeder mit seinem einzelnen Problem. Und dem können wir nicht mehr gerecht werden, in diesen Brennpunktschulen.
Aktuell gibt es im Madretsch-Schulhaus keine Probleme mit Mädchen, die aus religiösen Gründen vom Schwimmunterricht dispensiert werden wollen. Früher aber schon.
Das nervt, oder? Dass es dann so gute Muslime und schlechte Muslime gibt und dass dann diejenigen, die so diese Regeln nicht einhalten, schlechte sind und dass es eine Sogwirkung gibt und dass das von so ganz streng religiösen Schülern und Schülerinnen ausgehen kann.
Die Diskussion um die Minarette interessiere sie nicht, sagt sie. Integrationsprobleme sind für Ruth Wiederkehr nicht religiös begründet.
Ich denke an eine soziale Herkunft, ganz klar. Bildungsferne Familien, familiäre Probleme, Alkohol, Todesfälle, kein Geld.
Im Madretsch-Schulhaus räumt Wiederkehr ein, gäbe es Lehrkräfte, die am Limit seien.
Die scheitern einfach, die haben so viele Telefonate, Elterngespräche mit dem Jugendschutz zu tun, mit dem Jugendgericht zu tun, mit der Erziehungsberatung zu tun und so weiter. Die haben keine Zeit mehr, den Unterricht vorzubereiten. Wir schaffen es einfach nicht. Und das ist, denke ich, da könnte man mit eben zum Beispiel 2 Lehrkräften in einer Klasse extrem viel lösen.
Das Schulhaus Madretsch kam im April in die Schlagzeilen, weil nur ein Polizeieinsatz in der Klasse 9a einen Konflikt beenden konnte. Schüler und Eltern stürmten das Schulleitungsbüro. Schüler bezeichneten eine serbische Lehrkraft als Nutte. Krisensituationen, in denen Kulturvermittler Ali Süleymani gerufen wird.
Quand des parents, des enfants, des élèves qui sont face à un échec.
Wenn er die Eltern mit dem schulischen Misserfolg ihrer Kinder konfrontiere, mit dem Disziplindefizit, dann sei das oft ein böses Erwachen, sagt er. Zu Hause verschwiegen Kinder oft ihre Schulprobleme. Also sagt der gebürtige Kosovo-Albaner Süleymani Folgendes zu den Eltern: Ich liebe deine Kinder, ich weiß, wie hart du arbeitest, und jetzt muss ich dir etwas Schlimmes sagen, damit dein Kind eine Chance hat. Unter den Eltern gäbe es Working Poor, Paare, die sich kaum sehen. Nachtarbeit, Temporärarbeit, Wochenendarbeit, im Fall der Immigranten vom Balkan fast immer unterbezahlt. Die Schulprobleme der Kinder erlebten die Eltern als Niederlage, erinnerten sie an ihr eigenes Debakel, sagt Süleymani. Dass ihr Lohn in der Schweiz kaum ausreiche, um die Rückkehr in die Heimat zu finanzieren, dass der Vater zwar als Flachmaler arbeite, ohne ein Wort Deutsch zu verstehen, und dass der Sohn zugleich nach all den Schuljahren in der Schweiz keinen solchen Job bekomme.
Il est consterné, il est perdu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Der Vater sei also bestürzt, er sei verloren, was los sei, das frage er sich. Isoliert und sprachlos, wie sie seien, suchten manche Eltern den Grund für das Versagen bei der Schule.
Parce que je suis musulman ou de connotation musulman, je subis un traitement.
Weil sie Moslems seien, folgerten einige Eltern, würden sie schlechter behandelt Und völlig aus der Luft gegriffen sei das nicht, sagt Süleymani. Tatsächlich würden Jugendliche aus dem Balkan diskriminiert am Arbeitsmarkt, wegen ihrer Herkunft, wegen ihres Namens. Alle Gesprächspartner finden, die aktuelle politische Diskussion gehe völlig an den realen Problemen vorbei. Eine schrecklich nette Familie, so nennt die Schülerzeitung das Oberstufenschulzentrum Madrec, mit albanischen Jugendlichen, die sich verletzt fühlten durch pauschale Urteile, die zugleich aber mit ihrem Verhalten die eigene Laufbahn beschädigten. Mit einer harten schulischen Selektion, mit einer noch härteren Auslese am Arbeitsmarkt und mit jeder Menge Missverständnissen.
Alexander Grass aus der Schule Madrec in Biel. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Mittwochabend. Verantwortlich war Marcel Jecke. Für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.